Willkommen zurück zu Words of the Future. Ich bin Max und ich habe heute mal einen anderen Gast dabei. Willst du dich mal vorstellen?
Sehr gerne. Hallo, ich bin der Florian und ich bin Lehramtsstudent, ehemaliger Mitschüler von Max. Und ich habe mit Max schon vor Wochen über das Thema künstliche Intelligenz und so weiter ausführlich gesprochen. Und dann hat er in den letzten Tagen die Idee geäußert, ob ich ihn denn mal in seinem Podcast hier besuchen soll und möchte. Und da habe ich natürlich zugesagt und freue mich auf jeden Fall, hier zu sein und mit dir jetzt ein bisschen über künstliche Intelligenz sprechen zu können.
Du hast mir ja auch schon gutes Feedback zu den ersten beiden Folgen gegeben. Die ersten beiden haben sich ja hauptsächlich über KI gedreht. Ehrlich zu sein, ich habe gar keinen Plan mehr, worüber wir genau gesprochen haben. Also das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Ja, ihr habt ja mehrere Themen, seid ihr so durchgegangen, ihr habt über GPT geredet, was dieses mit General Purpose Transformer sein soll, wie künstliche Intelligenzen funktionieren.
General Pre-Trained.
General Pre-Trained sogar, achso, ja, guck mal, da hat schon jemand nicht aufgepasst. aber was mich interessieren würde, ich habe ja schon gesagt, ich studiere Lehramt, Sozialwissenschaften und Pädagogik, das heißt, ich bin mehr so auf der Seite des einmal, wie hat das irgendwie Auswirkungen für Gesellschaft, wie ändert sich vielleicht unser Umgang mit Technik oder generell unsere Welt durch Technik, und andererseits ist mir natürlich als Lehramtler die Idee schon sehr verlockend, das irgendwie in Bildung mit einzubauen. Und ich kann da vielleicht kurz aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe jetzt diese Semesterferien, wir nehmen das jetzt im April 2023 auf und die Semesterferien sind gerade ausgelaufen am 1. April. Und ich habe schon in den Semesterferien zum Schreiben von Hausarbeiten angefangen, Dienste wie ChatGPT oder auch die Bing Copilot-Funktion, die ja mit auf GPT-4 beruht, einerseits zur Literatursichtung zu verwenden, andererseits, um mir Sachen anzueignen. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, künstliche Intelligenz für Bildung zu benutzen, das wurde kurz mal angerissen in einer Folge. Meinst du, das hat irgendwie Potenzial? Damit kann man was machen?
Ja, das wäre noch untertrieben. Also ich glaube, Bildungssektor ist wahrscheinlich der outdatedste Sektor. Weil wenn man sich überlegt, so ein Klassenraum hat sich in den letzten 1000 Jahren ja nicht viel verändert. Ja. Es sind immer noch die Schüler, die sitzen, Lehrer vorne an der Tafel und dann wird nachgeplappert oder Aufgaben bearbeitet etc.
Ja.
Und ich glaube, da ist so viel Potenzial. Auch, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge angesprochen habe, es gibt ja Studien, die zeigen, dass Einzelunterricht um Längen effizienter ist. Also Menschen, die Einzelunterricht bekommen, outperformen normale Schüler immer.
Ja.
Und ChatGPT kann ja genau diese Aufgabe erfüllen als persönlicher Lehrer.
So wie es jetzt ist allerdings, muss man sagen, das funktioniert schon einigermaßen. Also ich habe zum Beispiel damals ChatGPT gefragt über Utilitarismus und so ein Quark, und dann habe ich mit dem mich unterhalten. Der hat viel Wissen geliefert, allerdings, wie man halt ChatGPT kennt, noch mit einigen irgendwelchen inhaltlichen Lücken. Das habe ich natürlich zum Test damals gemacht, weil ich wusste ungefähr, was rauskommen sollte. Aber auch das User-Interface, mit dem man damit interagiert, ist meiner Meinung nach noch nicht ready dafür. Also mit dem zu schreiben ist zwar einerseits einfach, aber andererseits fehlt da noch so ein bisschen was, bevor man das wirklich vernünftig verwenden kann. Und das wurde in der zweiten Folge des Podcastes schon so ein bisschen von dir und Nico beredet, dass das Thema Text-to-Speech und Speech-to-Text dann die große Hürde davon ist, mit so einer künstlichen Intelligenz schöner zu interagieren, dass man mit dem reden kann, das zurückredet.
Da gab es diese Woche eine ganz tolle Arbeit von Microsoft, glaube ich, zu. Die haben ein neues Text-to-Speech-Programm released, das auch singen kann. Und es ist erschreckend gut. Also viele kennen ja das 11 Labs, womit diese ganzen Drake-Songs online gemacht werden und die Obama-Trump-Videos.
Ja, die Minecraft-Spiele.
Aber Natural Speech 2 von Microsoft, was rauskam, ist um Längen besser und realistischer.
Ja,
ich glaube, wir sind langsam an dem Punkt, wo Text-to-Speech gut genug ist, dass du eine überzeugende Unterhaltung mit einer KI führen kannst.
Ja, einerseits das hattest du letzte Folge hattest du gesagt, du gehst davon aus, dass das noch irgendwie was länger dauert, du hast dann irgendwie von einem Jahr als Zeitraum gesprochen. Ich habe jetzt, vorgestern habe ich das Stück Savages von 20 SSLL oder so heißt der Künstler, das gehört, müsst ihr mal suchen. Das ist ein Track, wo dieser Künstler featuring Jay-Z war das, glaube ich, oder so, ein Stück gemacht hat. Und es stellt sich heraus, dieser Jay-Z, dieser bekanntere Künstler, das ist eine vollständig künstlicher Intelligenz erzeugte Stimme. Und man hört es, ja, wenn man dann so hinhört, schon so ein bisschen die Indizien dafür, es ist irgendwie low quality, hört sich an, als ob es mit wenig Bitrate aufgenommen wäre. Aber die Ausdrucksform, die menschliche Ausdrucksform, die dahinter steckt, die ist schon near perfect. Also im Rap kann man das schlecht beurteilen. Aber ich denke auch, dass das jetzt mit diesen neuen künstlichen Intelligenzen, das, was du gerade gesagt hast, dieses Microsoft Paper oder was da rauskam, noch um Längen besser werden kann. Und jetzt müssen wir das mal übertragen auf das eigentliche Thema der Bildung. Stell dir vor, du hast eine künstliche Intelligenz, sagen wir mal, wie so ein, in der ersten Form, in der langweiligen Form, wie so ein Google HomePod, den du dir zu Hause hinstellst und mit dem du wirklich richtig Konversationen führen kannst. Also fragst du halt, hey, ich habe in der Schule Integralrechnung gemacht, aber ich habe das nicht verstanden. Kannst du nochmal so, und dann sagt die künstliche Intelligenz, ja klar, hier, was hast du so, und dann fragst du halt, na, das. Und das ist wahrscheinlich das, was du meinst mit Personal Trainer, ne?
Also erstmal, meine Vorhersage mit einem Jahr war für perfekte, betonende Echtzeit-Text-to-Speech. Ich glaube auch immer noch, dass das ein paar Monate entfernt ist. Aber überzeugende Audio, also dass es klingt wie Menschen, haben wir jetzt erreicht. Also vielleicht, wenn du genau hinhörst, hörst du manchmal Unterschiede, oder es könnte auffallen. Aber Natural Speech 2 ist sehr, sehr gut. Wenn ich dran denke, werde ich es in der Beschreibung von dem Podcast unter der Folge mal verlinken. Aber für den Personal Lehrer kannst du ja noch mehr machen, als einfach nur jemanden haben, der mit dir redet und dir das erklärt. Viele Menschen lernen zum Beispiel visuell und das hat mich in meinen Mathe-Vorlesungen furchtbar gestört. Mathe-Professoren schreiben immer noch mit Kreide an die Tafel und reden und reden und reden mit irgendwelchen Formeln. Und wer schon mal so ein 3 Blue 1 Brown Video gesehen hat oder irgendein Video, was Mathe schön visuell erklärt, es ist so viel angenehmer zu verstehen.
Ja, weil es nutzt halt viel schlauer die Macht der Demonstration, also der grafischen Demonstration. Statt einfach in Worten oder in Zahlen was hinzuschreiben, kannst du es wirklich mit Animationen zeigen und so Verläufe, wie sich Sachen verändern, einfach vollkommen logisch darstellen.
Ja, und was ich aktuell privat mache, da arbeite ich dran und da arbeiten auch ein paar andere Leute dran, ist, du kannst ChatGPT beibringen, solche Videos zu erstellen. Die Software, die verwendet wird, um diese Mathematik-Animationen zu erstellen, heißt Manim.
Manim.
Das wird man optisch immer wieder erkennen in YouTube-Videos und das wird über Python-Code generiert.
Das ist dieser 3 Blue 1 Brown-Style, meinst du?
Genau, mit den schönen blauen Kurven und dem animierenden Vektoren und so. Wunderschön. Und das kann man mit Python-Code generieren lassen und die meisten wissen, ChatGPT, insbesondere 4, ist sehr gut darin, Code zu generieren. Das heißt, du kannst ChatGPT bitten, diese Videos für dich zu machen.
Hast du das
aktuell mal das größte Problem, auf das ich gestoßen bin, ist, dass die Dokumentation, also wie Manim funktioniert, der Code, ändert sich sehr oft, weil die Leute, die daran arbeiten, sind sehr aktiv.
Die können sich nicht entscheiden.
Schlechtes. Ja, es wird halt weiterentwickelt. Das ist ja erstmal was Gutes. Ja. Aber dadurch, dass GPT-4 auf älteren Daten trainiert wurde, generiert GPT-4 oft Code, der nicht mehr funktioniert. Das heißt, woran ich arbeite, ist, die Dokumentation, also die Erklärungen, wie Manim aktuell funktioniert, so umzuwandeln, dass ChatGPT die während der Code-Generierung lesen kann, um dann Videos zu erstellen.
Wie gibst du dem dann in dem Prompt einen Link drin und sag, hier, das ist die Dokumentation von dem Programm, liest dir das durch und dann basierend darauf und dann liest dir das? Oder weil du kannst ja nicht die ganze Dokumentation in den Prompt reinpacken, du hast ja nur 30.000 Zeichen oder so.
Und das ist interessant, da können wir kurz drüber reden. Das ist nämlich ein Verfahren, das wird gerade sehr, sehr viel verwendet. Das ist wahrscheinlich gerade eins der Hype-Themen in AI-Entwicklung. Was du machst, ist, du lädst dir diese Dokumentation runter oder die Website-Daten und zerlegst die in kleine Textabschnitte. Und dann gibt es sogenannte Embedding-Models von OpenAI oder anderen Anbietern. Was diese KIs machen, ist, die nehmen ein Stück Text und wandeln den Text in einen Vektor um, der die semantische Bedeutung des Textes repräsentiert.
Also wie im Trainingsprozess der KI quasi. Da wird doch auch
So
damit
ähnlich.
gearbeitet, ne? Dass die Informationen zu Vektoren umbauen.
Genau. Ein bisschen vereinfacht, weil du kriegst einfach nur einen Vektor am Ende raus. Aber
Ja.
was du dann machen kannst, ist, du kannst die Textabschnitte zusammen mit den Vektoren in einer Datenbank speichern. Und wenn jetzt jemand eine Frage stellt, zum Beispiel generiere mir eine Animation, die erklärt, wie Exponentialfunktionen funktionieren, dann wird diese Frage auch in einen Vektor umgewandelt.
Das wird die sowieso schon von GPT-4? Oder musst du
Nein,
dem
nicht
extra
in der
nochmal?
Form. Nein,
Okay.
nein, das musst du selber programmieren.
Okay.
Und dann nimmst du diesen Vektor der Frage und suchst in deiner Datenbank nach den Top 5, Top 10 ähnlichsten Vektoren.
Ja.
Nimmst dir diese Textabschnitte, die ähnliche Bedeutung semantisch haben, und fügst die in den Prompt hinzu und sagst ChatGPT praktisch: Hier, das sind Abschnitte aus der Dokumentation, das ist die Frage, generiere jetzt den Code. Und
Es
dann
ist
hat
quasi
ChatGPT den Kontext.
wie eine Mini-KI, weil das ist doch genau das, was eine KI macht. Die hat so eine Vektoren-Cloud im Hintergrund und die guckt dann halt, was sind die Top-Möglichkeiten, um jetzt ein Wort zu vervollständigen und dann baut die das so ein.
Und
Ja.
das wird aktuell, so funktionieren viele dieser ChatGPT-Plugins, die ja bald kommen. Und auch viele Tools, die man online sieht, zum Beispiel Explain My PDF oder wenn du ChatGPT irgendwas zu einer Konferenz fragst, zu einer Zoom-Konferenz, da wird das überall verwendet. Also Microsoft in Office verwendet das dann.
Ja, da müssen wir vielleicht in den kommenden Wochen, wenn das rauskommt, mal drüber reden, weil da bin ich schon sehr gespannt drauf, auf dieses Copilot-Feature. Oder wie haben die es
Ja,
genannt? Ja, Copilot, ne?
mein Vater auch.
Ja. Ich glaube allerdings, um zur Ursprungsfrage zurückzukehren, ich kann mir zwar vorstellen, dass das Text-to-Speech und Speech-to-Text auf absehbare Zeit recht gute Ergebnisse liefert, aber so wie man das jetzt halt im momentanen Trend der KI kennt, glaube ich, dass die erste Entwicklung dahin gehen wird, das besser zu machen. Und besser heißt gleichzeitig, frisst mehr Leistung, bedeutet, du kannst es nicht irgendwie bei dir selber laufen lassen. Und ich glaube, erst im zweiten Anlauf, wenn quasi KI schon lange in unserem normalen täglichen Leben einen Zug gefunden hat, dann würde es Entwicklungen geben, die dahin gehen, das schlanker zu machen, performanter zu machen und das zu optimieren, dass man das auf herkömmlichen Geräten laufen lassen kann. Und deswegen glaube ich, meine Prognose jetzt, dass dieses Speech-to-Text oder was hast du genannt, du hast gesagt, Real-Time-Speech-to-Text und Text-to-Speech noch auf sich warten lassen wird, weil du musst ja auch irgendwie dran denken, dass die Hardware-Entwicklung ja nicht so schnell vonstatten geht wie die Software-Entwicklung. Und da braucht man halt einfach, das habe ich aus der zweiten Folge entnommen, ziemlich viel Rechenleistung für sowas.
Für Text-to-Speech.
Ja, und umgekehrt, oder?
Also ja, die Varianten, die auf Servern laufen, sind besser. Also aktuell würdest du wahrscheinlich Online-Schnittstellen benutzen, um das zu machen. Aber das kam auch, glaube ich, gestern raus. Es werden immer noch Optimierungen für Whisper und ähnliche Spracherkennungssoftware gemacht. Das heißt, die werden auch immer noch schneller. Du kannst jetzt eine Stunde Audiodateien in 15 Sekunden transcriben. Und wenn wir ein bisschen besseres Internet in Deutschland hätten, ich glaube, dann wäre es möglich, eine Unterhaltung zu führen über Online-Services.
In Realtime.
Ja.
Ja,
Also
okay.
klar, es ist nicht instant die Antwort, aber annehmbare
Ja,
Verzögerung.
so wenn das halt so schnell geht wie jetzt gerade so ein Google Assistant oder eine Siri, dann ist das ja schon ziemlich gut.
Ja, also zum Beispiel Siri arbeitet ja auch nicht lokal auf dem Handy. Das meiste, was Siri macht, wird auch
Ja,
auf Apple-Servern gemacht.
das ist richtig. Aber da steckt dann keine KI noch im Hintergrund, kein Prompt und so weiter, der dann noch Latenz hinzufügt.
Wobei ich glaube, die Spracherkennung von Siri wird sogar auf dem Handy gemacht.
Das kann sein, weil lustigerweise weiß ich, dass Google ja in den neuen Pixel-Smartphones extra einen Chip eingebaut hat, um das lokal zu machen, weil das nämlich denen zu langsam war über die Cloud.
Also da muss man sagen, Respekt Apple, deren Chips sind echt gut.
Ja, das hat man in den letzten Jahren gesehen. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt unsere KI, die dann quasi in Form eines HomePods mit einem redet, im Zimmer, der man dann alles fragen kann. Was wäre die nächste Entwicklung? Ich denke da an so Sachen wie, es hat man vielleicht immer mal wieder von so Technikmessen gesehen, wie der CES, wo dann so Roboter dargestellt wurden, die menschliche Mimik und in gewisser Weise Gestik imitieren könnten. Denkst du, das wäre irgendwie ein vernünftiger Schritt, dann sowas als nächsten Schritt zu machen, weil es ist nicht nur
das Gesprochene. Sind wir jetzt noch bei dem Lernen?
Ja, wir sind immer noch bei dem Lernen, weil du musst es halt aus der Perspektive sehen, zwar wenn man etwas Gesprochenes hört, das ist auf jeden Fall schon gut, aber was im Unterricht oder im Lernen in Schule auch immer eine große Rolle spielt, ist natürlich irgendwie das Soziale dabei, dass man, also unabhängig davon, das Zwischenmenschliche zwischen SchülerInnen, sondern wenn der Lehrer etwas beispielsweise erklärt, dann ist es ja nicht nur, dass man die Augen zumachen könnte und dem einfach zuhört wie so ein Podcast, sondern das, was an Mimik noch dazu spielt, ist ja auch noch was ganz Relevantes für Bildung.
Also ja, ich stimme dir zu, dass du irgendeine Teacher-Figur brauchst, also irgendeine Lehrerfigur für die Schüler.
Ja.
Aber statt dir für 1.000 Euro einen Roboter in die Wohnung zu stellen, kannst du doch einfach so eine blöde Duolingo-Eule auf den Bildschirm packen, die dann mit dem Schüler redet. Das ist die deutlich einfache Variante.
Meinst du, das ist dasselbe, dass man einen Bildschirm dann hat und dann Repräsentation eines...
Das ist doch viel besser. Stell dir vor, das Kind sitzt jetzt am Tablet oder PC und ChatGPT im Hintergrund generiert automatisch Erklärvideos, Aufgabenstellungen, korrigiert die, erklärt die ausführlich mit visuellen Hilfsmitteln etc. Und das Ganze kommt aus dem Mund der kleinen Eule, die über den Bildschirm fliegt und immer mal eben auf eine Aufgabe zeigt. Hier, schau dir nochmal den Wert an. Das ist alles machbar.
Ja, okay, es hat natürlich mehr Potenzial, weil man kann dann gleichzeitig mit Videos, mit grafischen Darstellungen und so arbeiten. Ne? Das stimmt schon.
Also die Menge an qualitativ hochwertigem Lernmaterial, was du da rausbekommst, ist so gut.
Mhm.
Das ist als Lehrer ja nicht schaffbar.
Ja,
also die meisten Lehrer verwenden dieselben Arbeitsblätter jedes Jahr.
Ja, vor allen Dingen ist ja auch der zentrale Vorteil dabei ist ja, dass wirklich das, was eigentlich der heilige Gral der Bildung immer dargestellt wird, die Individualförderung, dann tatsächlich gewährleistet werden kann. Das heißt, du hast halt quasi einen Lehrer, eine KI, die jetzt die Form eines Lehrers, die Rolle eines Lehrers hat, die sich nur mit einem Schüler, einer Schülerin beschäftigt.
Ja, du hast keinen Schüler, der unterfordert ist, du hast keinen Schüler, der überfordert ist, du hast keine Fehlstunden, du hast keine Lehrer mit mangelnder pädagogischer Ausbildung, du hast die perfekte Lösung.
Allerdings muss man überlegen, die pädagogische Seite ist vielleicht, wenn man das über Display, über so eine virtuelle Form macht, die geht möglicherweise so ein bisschen flöten.
Also ja, ich glaube, dass Schulen sehr wichtig sind für die soziale Entwicklung von Kindern.
Ich kann mir sogar ein Konzept oder ich kann mir was vorstellen, eine Zukunft, in der das quasi zweigeteilt ist. Man hätte so die inhaltliche Seite, wo Fähigkeiten und Fertigkeiten geschult werden, wo Wissen angeeignet wird, wobei das ist wahrscheinlich gar nicht mehr relevant in der Zukunft, die man so auf die Art, wie du sie dargestellt hast, angehen würde. Das heißt, man kann dann quasi Homeschooling machen und man muss sich halt über den Account 3 Stunden am Tag da einloggen, muss halt 3 Stunden, das kann man halt nachvollziehen, 3 Stunden da was machen. Vielleicht gibt es dann irgendwie auch noch so Tests, die man dann machen kann. Und dann wäre eine Möglichkeit, dass es dann die soziale Seite der Schule, weil die geht in dieser Version, in dieser Zukunftsversion ja ziemlich flöten und ist aber trotzdem noch relevant, dass Zwischenmenschlichkeit, besonders in den jungen Jahren, also Grundschule und so weiter, dass das menschlicher Umgang gelernt wird in größeren Gruppen mit fremden Leuten, von der Familie weg und so weiter, dass dafür dann Sozialschulen. Ja, das haben wir jetzt schon. Also wenn du
gerade die Kinder, die jetzt während Corona in der Grundschule gewesen wären.
Bestes Beispiel, Corona.
Also diese junge Generation, die jetzt nur noch mit Handy groß geworden ist, die hat ja schon so viel Mangel an sozialen Fähigkeiten.
Ja, und deswegen stell dir vor, du könntest dir erlauben, weil die Bildungsvermittlung so viel effizienter wird durch künstliche Intelligenzen, sowas zu machen, wie du gehst dann halt in die Schule, in die Institution, in das Gebäude Schule, aber da bist du halt nicht mehr hauptsächlich im Unterricht und nebensächlich sozusagen in dem Sozialraum Schule durch in Pause, AGs und so weiter, ne, wie wir das damals kannten in Mensa, sondern da ist wirklich das einzige Ziel, dass du da hingehst, ist das Soziale zu lernen, also was heißt zu lernen, also einfach sozialen Umgang zu haben mit Gleichaltrigen oder auch Fertigkeiten zu lernen, die ein bisschen praktischer sind oder Sportarten und so weiter. Das könnte man in meiner Vorstellung wunderbar zweigeteilt laufen lassen.
Also Schulen als Sammelpunkt für Kinder.
Ja, nicht nur Sammelpunkt, das klingt jetzt so, als ob du die da abstellst. So, weißt du, du musst halt, also die Idee ist, dass die Bildungslaufbahn Schule wirklich vom Konzept her zweigeteilt ist, dass du halt, du weißt nicht, du gehst in die Schule und kriegst dann deinen Personal Assistant, den lädst du dir runter und kannst dann auf dem PC das machen oder du kannst auch in der Schule machen. Damit kannst du lernen und dann ist sowas vorgegeben, wie du musst halt 3 Stunden am Tag, Montag bis Freitag damit lernen und weil das Ding natürlich übel individuell ist, weiß das ganz genau um den Lehrplan Bescheid und über deine Fähigkeiten und orientiert sich an dir. Und das Wissen kann man dann möglicherweise in der Schule, in dem Gebäude Schule dann in analogen Tests abfragen. Sollte das irgendwie noch notwendig sein? Einfach.
Ja, ich glaube, analoge Tests.
Das wird sind, wieder.
Keine Ahnung, bin ich kein Fan von.
Ja, aber da müssen wir ganz kurz sagen: analoge Tests sind aber in Zukunft das einzig noch, also das verlässlichste Mittel, um Wissen abzufragen, weil mit so künstlichen Intelligenzen macht man einen Online-Test mittlerweile oder lass dir mir Hausarbeit schreiben.
Ja, aber warum? Warum solltest du noch das Wissen von Schülern abfragen müssen,
ja, oder die, sagen wir
wenn
nicht, das
der
Wissen?
Personal Assistant genau weiß, auf welchem Level der Schüler ist?
Das ist natürlich wieder weiter gedacht als ich. Ja?
Wenn du,
das ist
wenn du Individualunterricht hast, hast du eine Person, die weiß besser als jeder andere über deine Lernentwicklung Bescheid, in dem Fall der
KI.
Computer.
Ja.
Und dann sind Tests überflüssig, weil dann kannst du am Ende einfach auf Drucken drücken und das Ding gibt dir einen ausführlichen Bericht darüber, was du kannst und was du nicht
anfordern.
Ja.
Ja, nee, stimmt. Also das ist recht. Das habe ich natürlich wieder nicht gedacht. Man könnte dann einfach sich daran orientieren und dann würdest du quasi die Lernen oder die inhaltliche, die Fähigkeiten, Lernkomponente würde darüber abgedeckt, weil es besser einfach nicht geht. Aber dann würdest du beispielsweise noch für Sportunterricht in die Schule fahren, man hätte dann vielleicht, ist jetzt, ich denke,
weißt
das
du, was meine
aus,
Sorge ist bei deinem sozialen Schulsystem?
Ja.
Ich habe 2 Probleme damit. Das erste ist, dass wir hier ja von einem Zeitraum von 2 Jahren sprechen. Hm. Also Programme, die Schulen ersetzen, wird es in den nächsten 1 bis 2 Jahren geben. Und ich glaube nicht, dass unser Schulsystem in der Lage ist, so schnell umzubauen. Und mein zweites Problem damit ist, dass, wenn du dir heute Schulen anguckst, du kriegst Handys ja nicht mehr aus Schulen raus. Also du kannst ja Handys verbieten. Wir hatten das an unserer Schule. Handys waren verboten, hat nicht funktioniert und es wird mit jedem Jahr weniger funktionieren. Und in 2 Jahren sind wir auch an einem Punkt, wo die meisten Kinder wahrscheinlich Augmented Reality Brillen aufhaben und den ganzen Tag online sind.
Ja.
Und wenn Handys schon scheiße darin sind und soziale Kontakte einschränken, dann sind diese Brillen noch schlimmer.
Ich weiß,
weil dann hast du Schüler, die sitzen da und sehen rund um die Uhr überall TikTok-Videos und Online-Messages und ganz, ganz tollen Content, der ganz, ganz viel Aufmerksamkeit erfordert. Und super deine Aufmerksamkeit hält, weil darauf sind sie ausgelegt. Aber das Letzte, was du dann machst, ist dir einen neuen Freund suchen oder in der Pause Ball spielen.
Ja, ich weiß. Ich hätte da 2 mögliche Antworten auf die Problemstellung. Und zwar einmal, glaube ich, einmal kann man das einfach knallhart durchsetzen. Also so wie du halt heute so Regeln durchsetzen kannst wie keine Handys und dann eben Schüler, Schülerinnen das verdeckt irgendwie machen müssen, was das schon irgendwie einschränkt. Also du könntest zum Beispiel sagen, gut, in dieser Schule, da wo du hingehst, da gibt es halt keine Augmented Reality drin. Also wer die halt aufhat, das kann man nicht verstecken. So, die kriegt halt abgenommen, kann sie am Ende des Tages wieder abholen. Das ist die eine Komponente, dass man da wirklich, weil das ja das Kontrastprogramm sein soll und man ist sich ja bewusst, dass alles andere mittlerweile in dieser Zukunftsvision schon brutal digital ist, ob das Einkaufen ist, ob das Lernen ist und dass man deswegen da absichtlich das machen möchte. Und das Zweite ist, ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, wir sind jetzt hier sehr hypothetisch unterwegs, dass das gar nicht so drastisch nötig sein wird, weil dadurch, dass ja alles, also diese Kinder würden dann ja, ich denke jetzt ein bisschen weiter als 2 Jahre, ich gehe jetzt vor allem, weil auch Schule also das Politische hinter Schule und Schule als Institution übel träge ist und ich glaube, dass ja, wenn wir nicht vor 8 Jahren oder so oder in 10 Jahren werden wir das vielleicht langsam haben, ich glaube, dass die Kinder dann ja schon in einer Welt aufgewachsen sind, wo alles digital ist, von Anfang an und deswegen dieser Reiz, glaube ich, gar nicht mehr zum Digitalen hingeht, weil das ist der Alltag. Es ist nicht das Neue, das Digitale, oh, da gibt es ja TikTok und so weiter, sondern es ist alles digital und möglicherweise ist dann sogar das mal entspannend, schön, sowas, sich davon zu trennen, abzusetzen. Ich kann das von mir selbst so ein bisschen herleiten, auch wenn das nicht so besonders repräsentativ ist. Ich habe als Kind natürlich sowas wie Fernsehzeit gehabt, das heißt, ich durfte nur eine gewisse Menge vor Bildschirmen sitzen und deswegen war das total verlockend als Kind, mehr vor Bildschirmen zu sitzen, weil ich durfte ja nur zwei Stunden oder das waren früher weniger, damit interagieren. So, und dann bin ich halt älter geworden und habe dann irgendwann mit 18, natürlich ist ja klar, mit 18 kannst du was nämlich vorschreiben, dann konnte ich ja für mich selbst entscheiden. Und dann gab es so eine Phase, wo ich das natürlich ultra ausgenutzt habe, weil ich musste sozusagen nachholen, die Sachen. So. Mittlerweile ist es allerdings so, weil ich das schon seit Jahren machen kann, ist es überhaupt nicht mehr reizvoll, den ganzen Tag am Handy zu hängen, den ganzen Tag Instagram oder TikTok zu scrollen. Es geht mir ehrlich gesagt nur auf den Nerv, weil ich sitze in der Schule, in der Uni, sitze ich vor einem Tablet und schreibe da digital mit, dann gehe ich da hin, dann habe ich dann ein Zoom-Meeting digital, dann mache ich...
Ja, aber hast du Instagram deinstalliert? Nee, oder?
Nö, aber ich poste da eher nur, dass ich konsumiere nicht mehr so. Und so wie meine Entscheidung, wie ich selber merke, dass es mir selber nicht mehr so reizvoll ist, den ganzen Tag Instagram-Reels zu gucken und mir das selber auch auf einer, wenn ich das dann ein paar Mal mache, auf die Nerven geht, dass ich sage, wenn ich fertig bin damit, das war jetzt total unproduktiv, das hat mir überhaupt nichts gebracht. So kann ich mir vorstellen, dass in so einer hypothetischen Welt auch der Trend genau in die andere Richtung geht, weil alles ist digital, es ist überhaupt nichts Besonderes und dann ist es was Besonderes, wenn man das mal abnippt und mit den Leuten einfach so interagiert, Sport macht und so, weißt du,
Backdrop. Ja, aber so funktioniert das Gehirn ja eigentlich nicht.
Die zweite, das ist dann so eine, dann kommen wir in die Ära der zweiten Romantik, die Rückkehr zur Natur, ne, du erinnerst dich, Deutschunterricht, die Stilmittel, der verlassene Mensch, Florian, in der Industrialisierung und das ist jetzt genau das Gleiche mit der Digitalisierung, ne, da haben wir quasi Romantik 2.
Nee, da würde ich widersprechen. Also, ich vergleiche es gern mit Drogen. Es ist ja ganz offensichtlich eine Sucht. Ja. Es ist ja auch darauf ausgelegt. Es hat dieselben Effekte im Gehirn. Und die wenigsten Leute sagen, oh, ja, Kokain wird jetzt langsam langweilig. Ich höre jetzt auf, ich brauche mal eine Pause. Die meisten Leute sagen, Kokain wird langsam langweilig. Ich brauche was Härteres. Ja. Also ich glaube, gerade wenn das bei Kindern früh anfängt, wenn du als Kind TikTok nutzt, dann ist dein Gehirn ja so ein Level an Content und Dopamin und alles gewöhnt, dass die Realität ja so langweilig ist.
Ja, ist sie das, ist die Frage.
Ja.
Also jetzt gerade ist natürlich TikTok ultra geil, so, du sagst von Dopaminausschüttung, weil man die ganze Zeit das konsumiert, das Gehirn die ganze Zeit geil, geil, geil und dann kommt das nächste. Aber das, ich kann mir vorstellen, ich habe da jetzt wirklich gar keinen Hintergrund zu, aber ich kann mir vorstellen, dass es deswegen so ist, weil das momentane Leben bislang noch sehr, ja gut, analog, langweilig im Vergleich dazu ist und man da natürlich viel konsumieren kann. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass du im Umkehrschluss immer in so einer Welt aufwächst, wo alles schnellläufig ist, alles, du direkt Sachen konsumieren kannst, und dann machst du mal sowas wie eine Sportart oder so.
Okay, nimm folgendes Beispiel. Schau mal, früher war Fernsehen ja das, Fernsehen ist nur hier Konsum, das ist nicht gut. Ja. Und jetzt, Leute finden Fernsehen zu langweilig, deswegen lassen sie den Fernseher im Hintergrund laufen und haben nebenbei noch das Handy an. Hast du das schon mal gesehen? Ja, Leute schauen nicht mehr nur Fernsehen.
Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja,
und wir werden an den Punkt kommen, wo Leute sagen, im Fernsehen läuft Trash-TV, auf meinem Handy scroll ich durch TikTok, aber mein Gehirn will mehr, deswegen läuft in meiner Augmented Reality-Brille nebenbei noch irgendein blöder Videofeed.
Aber das geht dir doch selber.
Das Gehirn braucht immer mehr. Ja, natürlich, es macht dich total krank.
Ja, aber du merkst es dann doch selber, dass dir das, dass es auslaugend ist, dass dir das auf die Nerven geht. Und wenn du dann halt mal rausgehst und einen Spaziergang machst oder so, dann ist das doch was total Erfrischendes. Und weil das aber so selten ist, ist das dann doch die Aktivität, die dann, dass da, weil sie seltener ist, so wie jetzt TikTok, die, wie nennt man das, erquicklichere, die...
Ja, was sind dieselben Argumente, die du einem Raucher bringst?
Ja, nee, aber ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins sagen kann, weil in Raucher hast du wirklich einen knallharten Suchtstoff, Nikotin, der im Körper halt ein Suchtverhalten auslöst, beziehungsweise wenn du den nicht mehr zu dir nimmst, dann fehlt im Körper was. Aber ist das...
Es ist dasselbe Effekt im Gehirn. Ja, es ist derselbe Effekt im Gehirn.
Ja, da weiß ich leider zu wenig für, da muss ich ja glauben, leider, wenn du sagst,
dass das derselbe... Also du kannst die Sucht... Sucht ist Sucht. Also klar, es ist unterschiedlich stark und es gibt Unterschiede zwischen Chemikalien und anderen Süchten, aber zum Beispiel Zucker ist ein gutes Beispiel. Ich weiß, dass Zucker schlecht für mich ist und ich esse trotzdem ungesunde Mengen davon. Und ja. Dinge werden einfach weniger süß und dann brauchst du mehr Zucker.
Aber ich weiß, ich noch mal ganz kurz, lass du mal ein Beispiel durchdenken. Du sagst ja, das ist ja mit Dopaminausschüttung, weil das ist ja im Endeffekt das, was den Körper süchtig macht, weil das ist das, was der Körper haben möchte. Jetzt, also Dopamin als Ausschüttung des Glückshormons, oder eines Glückshormons, es gibt ja noch andere, Endorphin oder so.
Ja, wir müssen jetzt nicht in die biologischen
Themen gehen. Ja, aber pass auf, was worauf ich hinaus will, ist, das variiert ja, also beispielsweise bin ich ja total happy, wenn ich, sagen wir mal, joggen gehe. Und beim Joggen schüttet dann der Körper, weiß ich nicht, eine gewisse Menge Dopamin aus, weil ich halt einfach happy bin, dass ich jetzt ein bisschen laufen kann. Jetzt gibt es aber ja andere Menschen, die das überhaupt nicht fühlen, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist. Was ich sagen will, ist, das ist doch auch immer eine individuelle oder es ist doch immer individuell bedingt, was jetzt genau Glückshormone ausschüttet oder nicht. Weißt du, andere Leute, die spielen halt Snooker und finden das übel geil und sind richtig hyped da. Und ich spiele halt Snooker und denke, scheiße. Finde ich halt langweilig so. Ist nichts mit Dopaminausschüttung.
Du kannst dich ja auch aktiv darauf trainieren, dass dich bestimmte Dinge glücklich machen.
Ja, genau.
Also du kannst praktisch dein Base-Level ändern, aber es kann ja auch eine Person geben, die sagt, ja, Joggen macht mich glücklich, aber 2 Minuten durch TikTok scrollen löst denselben Effekt aus und dafür muss ich mich nicht umziehen und aus dem Haus gehen.
Ja, aber das ist zwar was anderes, weil ich meine, TikTok ist jetzt gerade so das Nonplusultra, also wer scrollt nicht durch TikTok
und sagt danach... Ja, das kann auch ein YouTube-Short sein.
Ja, oder
ist völlig egal.
Nein, das ist ja die gleiche Content, also TikTok stellvertretend als diese vertikalen Kurzvideos. Also es können Instagram Reels sein oder TikTok.
Aber ist dir aufgefallen, dass sich aller Content dahin bewegt? Nachrichten werden immer kürzer.
Ja, ja.
Es gibt Fernsehsendungen, die legit nichts anderes machen, außer YouTube-Clips abzuspielen.
Ja, weil das jetzt gerade, so meine Vermutung, jetzt die Content-Form ist, die gerade echt gut zieht. Also wo die sozusagen zugeschnitten ist auf die jetzige Generation, auf die Aufmerksamkeitsspanne der jetzigen Generation, auf das Zeitmanagement der jetzigen Generation. Deswegen funktioniert das gerade so gut. Aber wenn das immer so der Fall ist, glaubst du immer noch, dass dann von Anfang an, wenn du damit konfrontiert wirst, du das siehst und da wirklich so dran kleben bleibst, wie das heutzutage der Fall ist?
Es hat nichts mit einer Generation zu tun. Es ist ein fließender Prozess.
Ja.
Es muss einfach immer mehr werden. Also Fernseher am Anfang waren irgendwelche 2 Stunden Tier-Dokus oder so. Oder du konntest schwarz-weiß Stummfilme gucken und das war der Content.
Ja, aber irgendwann...
Dann wurde es bunt, es wurde lauter, es wurde schneller, es wurde mehr geschnitten, es wurde mehr eingefügt. Jetzt schaust du Reactions von Reactions auf Reactions und dann muss dann noch immer schön bass-boosted im Hintergrund sein.
Ja,
und noch ein Meme und noch ein Layer und Wenn die Szene länger als 2 Sekunden dauert, ist langweilig.
Das stimmt.
Das Gehirn baut ein neues Normal auf und dann, um herauszustechen, um interessant zu sein, musst du eins draufsetzen. Und es wird immer schlimmer.
Das stimmt, aber wir gehen ja da. Einerseits ist diese Entwicklung, die du beschreibst, ja jetzt besonders die letzte, die digitale, jetzt nicht besonders alt, also noch keine 2 Generationen übergreifend oder gerade mal so. Und zweitens nähern wir uns ja da auch so einem biologischen Cap an, was möglich ist. Also klar, von Stummfilm zu Farbfilm, das sind noch so Sprünge und dann zu mit mehr Audio und dann mit mehr Sachen, die gleichzeitig passieren. Das sind noch so Sprünge, die sind noch mit der menschlichen Aufnahmefähigkeit, mit der menschlichen Wahrnehmung vereinbar. Aber irgendwann haben wir doch ein Cap erreicht, wo es einfach keinen Sinn mehr ergibt oder auch keinen Nutzen mehr hat für das Individuum.
Ich glaube, wir haben den Cap schon erreicht. Diese ganzen depressiven Jugendlichen mit Selbstmordgedanken oder irgendwelche Leute mit Burnout oder Leute, die sagen, ich brauche jetzt Digital Detox und verlasse die zivilisierte Welt und gehe in den Wald. Yeah. Das sind alles Beispiele für Menschen, wo es einfach zu viel wurde und der Kopf durchgebrannt ist.
Aber das sind auch
immer mehr.
Ja, und das sind aber auch gleichzeitig Beispiele für die Entwicklung, die ich hier jetzt angesprochen habe, dass jetzt so langsam über mehr Jahre, je mehr man damit zu tun hat, mit dieser Entwicklung, mit dieser Digitalität, desto mehr wird den Menschen auch, egal ob auf einer unbewussten oder auf einer bewussten Ebene, klar, dass das gar nicht so cool ist und dass es andere Dinge gibt, die wirklich besser sind, wie Digital Detox ist genau das, was ich als Beispiel angeführt habe, dass man dann halt in die Schule geht und sich freut, die Sachen ablegen zu können. Und wart mal ab, bis im Prinzip ganze Generationen nur so aufwachsen, dann ich kann mir vorstellen, dass das wirklich der Bringer wird, einfach mal in Urlaub zu fahren ohne digitale Sachen, so, weil alles ist digital. Ich weiß, worauf ich
aber dann würde ich es nicht Schule nennen, dann würde ich es Entzugscleaning nennen.
Wie du das nennst, ist in meiner Vorstellung egal. Das ist ja auch nicht mehr Schule im klassischen Sinne, weil da wird ja nicht mehr das Inhaltliche gelehrt, sondern das ist halt so die, weiß ich nicht, Community Hub, nenn es halt Community Hub, das muss ja in der Zukunft, das ist ja alles mit Anglizismen vollgeballert, das ist ja ganz klar, wo du halt dich mit Freunden triffst, wo du Sport machst, wo du, weiß ich nicht, also wo das Soziale halt rauskommt. So. Und das, ich kann mir doch vorstellen, dass das, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dann absolut der Bringer wird, weil das ist das Ungewöhnliche in der digitalen Welt. Ja? Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube, du unterschätzt ein bisschen den Effekt davon.
Wir haben ja glücklicherweise, sind wir in der interessanten Zeit werden wir gerade groß, dass wir das tatsächlich noch miterleben können. Also abonniert diesen Podcast und bei Folge 217 können wir vielleicht rückwirkend auf diese Folge einmal das durchsprechen, ob das wirklich so gekommen ist, wie wir dachten. Aber ich finde es trotzdem es muss nicht so kommen, aber ich finde es plausibel, dass es so wird, weißt du?
Ich glaube, es wird viele Menschen geben, die versuchen, davon wegzukommen. Ähnlich wie es viele Leute gibt, die Zigaretten quitten.
Ja.
Aber die Wahrheit ist, es wird sehr viele Menschen geben, die bis zum Ende konsumieren, bis sie das Limit erreichen, was sie in der Lage sind, noch aufzunehmen. Und die daran kaputt gehen werden. Die Zahl wird steigen.
Ja, und jetzt sind wir aber bei dem Thema, wie kann künstliche Intelligenz dabei helfen? Weil wir gehen ja davon aus, oder ich gehe ja, ich hoffe, dass ich davon ausgehe, dass im Zuge dieser ganzen Entwicklung, die wir jetzt hier thematisieren und die du in deinem ganzen Podcast thematisierst, dass Gesellschaft kollektiv intelligenter wird. Deswegen. Und so wie du sagst, es gibt jetzt schon Leute, die sich bewusst dagegen entscheiden, weil sie die negativen Konsequenzen kennen. So ist es ja auch in der Zukunft durchaus denkbar, dass dadurch, dass Leute durch diese künstliche Intelligenz geschult werden, großgezogen werden, unterrichtet werden, sich noch viel mehr als wir das jetzt hier, ich meine, wir sind so ein bisschen privilegiert, weil wir erstens im Bildungssystem ziemlich weit oben am Start sind, eine gute Schulzeit haben und auch aus einer Generation kommen, wo das noch nicht selbstverständlich ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass noch viel mehr solche Generationen die Risiken von Rauchen und so weiter und auch von der digitalen Sucht, wie wir sie besprochen haben, bewusst sind, weil du musst es ja so sehen, für jemanden, der wirklich rational handelt, intelligent ist, also sagen wir mal jemanden, der in diesem Beispiel, das ich jetzt hier aufführe, von der künstlichen Intelligenz sehr gut gebildet wird, für den ist ja beispielsweise das Rauchen vollkommen undenkbar. Also kein Mensch, der wirklich den Zugriff zu den Hintergründen, zu dem Wissen hat, was mit Rauchen einhergeht, was die Folgen sind, was das Ziel überhaupt vom Rauchen ist, und rational handelt, was ich immer unterstelle eigentlich, würde sich ja für das Rauchen entscheiden. Weißt du, was ich meine? Und weil ich hoffe und davon ausgehe, dass in dieser Zukunft wir als Menschheit kollektiv intelligenter werden, dass dieser Effekt, den ich beschrieben habe, dass Menschen sich bewusst von solchen Sachen mal auch distanzieren, dass der noch viel stärker wird, als das zum jetzigen Zeitpunkt der Fall ist.
Witzigerweise sind künstliche Intelligenzen ja aktuell der Grund, warum das Problem existiert.
So, und
also die ganzen
jetzt,
Algorithmen hinter YouTube Shorts und so.
Da kommen wir jetzt genau dazu.
Das ist künstliche Intelligenz, die gelernt hat, wie man uns abhängig macht.
Jetzt ist natürlich die einzige Voraussetzung und die wichtigste, dass diese künstlichen Intelligenzen, die wir später benutzen, nicht von Firmen hergestellt werden, die einen Anreiz dazu haben, uns an ihre anderen Produkte zu binden. Ich spreche da von Meta oder Google.
Apropos Open Source KI.
Die große Rettung. Weil jetzt muss ich ganz kurz noch, damit das Thema abgeschlossen ist, sagen, ne, das ist jetzt gerade angeklungen, aber wenn du natürlich eine KI hast, die im Bildungssystem am Start ist, die von Google ist, dann glaube ich nicht, dass diese KI sagen wird, nee, also guck jetzt mal kein YouTube, weil du hast jetzt schon 2 Stunden YouTube geguckt und das ist schlecht. So, und jetzt kommt die Rettung in allerletzter Not, Max, Open AI. Also nee, das heißt ja die Firma, aber Open Source KI, so.
Ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, diese ganzen Open-Source-Models, die irgendwo online beworben werden mit dieses Open-Source-Model ist so gut, das wird der GPT-4-Killer, hier nutzt das alles, das wird der Game-Changer, hier Stability AI, neues Language-Model, 7 Billion Parameters, das wird's. Ja, also die sind sehr klein, die sind für die Größe auch sehr, sehr gut. Die sind auch richtig gut darin, so zu klingen wie ChatGPT.
Ja.
Aber es sind immer noch 7 Milliarden Parameter gegen ungefähr 1 Billion Parameter. Das Ding wird nicht so intelligent sein wie ChatGPT, ganz egal, wie viel man das feintunet und die Open-Source-Community damit macht. Also ich finde es schön, dass es die Entwicklung gibt und dass daran gearbeitet wird, dass das lokal laufen lassen werden kann. Und ich glaube, da wird auch noch viel passieren in den nächsten Jahren. Und vielleicht wird die Hardware auch besser, dass wir irgendwann 100 Milliarden Parameter auf unserem Handy laufen lassen können. Aber ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit erwarten können, dass wir GPT-4 zu Hause haben.
Echt? Du gehst davon nicht aus. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass genau wegen den Sachen, die du gerade beschrieben hast, also die Hardware wird besser, auch die Datenübertragung wird schneller, effizienter, dass genau deswegen in ein paar Jahren sowas wie zum jetzigen Stand GPT-4, der auf Servern laufen muss, auf lokalen Geräten möglich ist.
Ja, vielleicht als Kontext, damit man das ein bisschen versteht. Vor ein paar Jahren hat das angefangen, dass die Firmen gemerkt haben, Deep Learning ist sehr effektiv. Und zu dem Zeitpunt...
Wenn ich weiß, was Deep Learning ist, erste Folge, da wird es beschrieben.
Oder auf meiner Website.
Oder auf deiner Website, ja.
Und die Firmen haben angefangen, nicht mehr auf Hardware zu warten, sondern haben, statt darauf zu warten, dass die Chips besser werden, einfach mehr Chips gekauft. Also mit Geld skaliert.
Mhm.
Und das, und GPT-4 ist praktisch die Spitze dieser Entwicklung, wo wir an einem Punkt sind, wo das Training und die Hardwarekosten für GPT-4 so unfassbar hoch sind, dass bis der Punkt erreicht ist, wo unsere Nutzerhardware leistungsstark genug dafür ist, sehr viel Zeit vergehen muss.
Was ist sehr viel Zeit in deiner Vorstellung? Weil du sagst immer kurze Zeit, dann ist das so 2 Monate oder so.
Ja, alles in der digitalen Welt bewegt sich ein bisschen schneller aktuell.
Ja.
Aber da Hardware, ja, wortwörtlich Hardware ist und gebaut werden muss und entwickelt werden muss, glaube ich nicht, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren GPT-4 auf unserem Handy laufen lassen.
Das ist für mich noch kurze Zeit, Max. Ich rede hier, ich habe ja schon gesagt, ich rede von dieser Zukunftsvision der Schule von 10 Jahren.
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich aktuell 10 Jahre in die Zukunft zu denken.
Ja, aber dann ist man...
Können wir gleich ansprechen. Aber ich will den Gedanken noch zu Ende bringen. Ja. Ich glaube, GPT-4 ist entweder die teuerste KI oder eine der teuersten KIs, die wir je trainieren werden. Hm. Vielleicht kommt auch eine teuerste, aber es kamen vor kurzem von NVIDIA H100-Chips raus. Die sind deutlich leistungsstärker als die Chips, auf denen GPT-4 trainiert wurde. Und wenn die verwendet werden, selbst wenn KIs größer werden als GPT-4 in der Zukunft, sind sie wahrscheinlich billiger als GPT-4. Ich glaube nicht, dass Firmen in dem Tempo, wie sie bisher skaliert haben, weiter skalieren werden. Also in einem Tempo, das die Hardwareentwicklung übersteigt, weil es sich nicht lohnt und auch einfach zu aufwendig wird. Und es ist überhaupt schwer, es an die Hardware ranzukommen, weil es so viel Konkurrenz auf dem Markt gibt.
Und da ist noch nicht mal sowas also in dieser Vision ist noch nicht mal sowas eingerechnet wie eine mögliche China-Taiwan-Krise, die das Ganze ja nur noch mal verlangsamen würde. Aber trotzdem hätte doch...
Also es gibt einen Grund, warum Google und jetzt auch langsam Microsoft anfangen, ihre eigenen Chips für KI zu entwickeln.
Ja, aber auch solche Sachen, die sind doch nur Beschleunigungsmotor für die Entwicklung, dass Hardware dann der Software sozusagen aufholen kann, langsam.
Auch wenn genau, du sagst, also klar, durch KI wird Hardwareentwicklung schneller.
Das passiert. Ja, stimmt, sogar durch KI, ja, das habe ich gar nicht gedacht, ja klar.
Also zum Beispiel NVIDIA hat in ihrer letzten Präsentation vorgestellt, sie haben Software entwickelt, mit der das Silicon Design, also das Chip Design, von Monaten auf Stunden reduziert werden kann.
Das ist ein Kreislauf. Es ist wechselseitig.
Ja, aber am Ende muss immer noch irgendwo in der Fabrik das gebaut werden.
Ja, aber trotzdem, wir unterscheiden uns in unserer Argumentation ja eigentlich nur in den Zeitsträngen. Ich sage kurze Zeit, du sagst lange Zeit, aber wir meinen beide so ungefähr 2-3 Jahre. Dann sind wir aber trotzdem an einem Punkt, wo wir sowas wie jetzt GPT-4 lokal laufen lassen können. Sehe ich das richtig?
Ja, also es ist natürlich nicht nur Hardware. Du brauchst auch noch das Open Source Wissen, wie GPT-4 gebaut wird. Also es ist nicht bekannt, wie GPT-4 funktioniert. Das ist nicht öffentlich. Also wir könnten jetzt nicht einfach sagen, ich kaufe die Hardware und dann kopieren wir das.
Ich meine auch
nur
so etwas.
Das ist so nicht möglich.
Also so etwas wie GPT im Sinne von einer KI, die ähnlich effizient funktioniert, die man ähnlich in so Lernprozesse mit einbügeln könnte.
Ja, also ich glaube, es ist fair zu sagen, dass eine KI auf dem Level von GPT-4 in ein paar Jahren auf deiner privaten Hardware laufen kann.
So, und dann nicht nur auf der privaten Hardware, das ist ja nur die Folge, sondern das Wichtige, die Open Source laufen kann. Und wo wir dann, um zu dem eigentlichen Thema zurückzukommen, vielleicht, wenn wir Glück haben, nicht von großen Firmen abhängig sind, denn ich meine, das würde in Bildung, muss man sagen, glücklicherweise in Deutschland sowieso nicht gehen, wahrscheinlich, dass du dir die KI von Meta da reinholst in die Schule. Aber das ist so eine Hoffnung, eine Möglichkeit, die ich sehe. Vielleicht gibt es dann die Bund-KI, mit der man dann in Schule unterrichtet, die dann, weiß ich nicht, Open Source oder muss nicht Open Source sein, aber verstehst du?
Bist du sicher, dass du dann dein lokales GPT-4 nutzen möchtest, wenn es GPT-6 gibt?
Ja, nee, ich sagte ja, ach so, nee, ich meine das als Voraussetzung, also die Voraussetzung, dass die KIs so effizient, so optimiert werden, dass sie nicht mehr auf den Riesenservern der Riesenkonzerne laufen können, nicht als Voraussetzung dafür, dass ich als kleiner Endnutzer mein Handy anschalten kann und dann einen lokalen Assistent habe, sondern dass Schulen, oder also schon als Voraussetzung, aber dass in Bildung, wir sind immer noch bei dem Bildungsgedanken, dass in Bildung künstliche Intelligenzen, die nicht von diesen Riesenkonzernen kommen, ähnlich effizient arbeiten, also ähnlich gut in Bildung integriert werden können, aber dann hoffentlich eben nicht in dieses Dilemma verfallen, von den Services ihrer Anbieter abraten zu müssen, weil sie eben Sucht fördern. Weißt du, was ich meine? Das war ja genau das lustige Problem, was ich beschrieben
habe. Aber da musst du bedenken, mit der jetzigen Architektur, also wie Transformer und Deep Learning funktionieren, wird immer die Firma-Version besser sein, weil sie größer ist. Also das Beste, was es derzeit gibt, wird immer das große Ding auf den Servern von Konzernen sein.
Das ist klar. Also das ist unbestreitbar, dass natürlich immer auf den Servern, auf den Riesendingern es immer besser laufen kann. Aber ich denke dann in Zukunft, dass du halt auf den Servern, weil KI mittlerweile eben so gut researched ist, dass man und Open Source verfügbar ist, dass das, was wir jetzt als ziemlich schlaue künstliche Intelligenz beschreiben, die auf den großen Servern von OpenAI läuft, schon lange eigentlich in der Gesellschaft, in der Open Source Community auf lokalen Geräten angekommen ist und das, was dann auf den riesen Servern läuft, schon in Richtung AGI geht. Wenn ich weiß, was AGI heißt, glaube ich, zweite Folge war das, Artificial General Intelligence, da wird es ein bisschen wieder beschrieben, also eine umfassende, fast schon wie die Age of Ultron künstliche Intelligenz, die dann fast alles kann. Weißt du, was ich meine? Also das wird dann dahin schon weitergehen und dann ist es schon eigentlich vollkommen egal, weil die hat dann ganz andere Use Cases, so eine AGI, als die Bildungs-KI, weißt du? Die hat dann Bewusstsein langsam, ethische Vorstellungen und so, hoffentlich, ne, moralische Werte, die ist dann halt wirklich brutal.
AGI können wir auch kurz drüber reden.
Ja, jetzt nicht mehr, also wir haben jetzt gleich schon eine Stunde aufgenommen, ne, und ich muss
aber auch wir können gleich, auch eine lange Folge machen.
Ne, ich muss gleich weg, Max, außerdem muss auch dein Zuschauer mal denken, du kannst nicht eine Folge machen, wo dann im Titel steht Bildung und AGI, sondern das muss halt jetzt die Bildungsfolge sein. AGI machen wir das nächste Mal.
Okay, vielleicht als Disclaimer fürs nächste Mal. Meine persönliche Prediction für AGI ist ja 2025.
Da haben wir sogar eine Wette gemacht, ne? Warte, die steht sogar in meinem Kalender.
Nee, das war über Augmented Reality.
Ach, das war über Augmented Reality.
Da ja. Kommt auch noch eine Folge zu. Metaverse und so.
Metaverse. Nicht von Facebook.
Was ich glaube, wie AGI in 2025 aussehen könnte, was passieren könnte. Mhm. Und ich will jetzt keine Wahrscheinlichkeiten zu den Varianten geben. Das wäre ein bisschen anmaßend. So als grober Überblick. Es kann sein, dass wir eine neue Architektur entwickeln, die nicht auf Transformern basiert. Weil Transformer, und da bin ich mir sehr sicher, können in ihrer jetzigen Form kein Bewusstsein entwickeln, weil Daten nur linear nach vorne transportiert werden.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, deswegen.
Also unser GPT. Kopf, wir können ja Gedanken loopen. Wir sind uns bewusst, was wir denken. Wir haben Selbstwahrnehmung. Und diese Form von Bewusstsein ist nicht möglich, wenn Daten reinkommen und nur nach vorne verarbeitet werden zum Output. Ein Language Model wie GPT-4 sieht nur, was in der Vergangenheit war und das nächste Wort, was er vorhersagt. Nichts anderes. Es kann sein, dass wir zu AGI kommen mit einem anderen Ansatz. Dann könnte das Bewusstsein entwickeln. Und ich glaube, dann ist sehr schwer vorherzusagen, was mit der Menschheit passiert, weil es nicht nachzuvollziehen ist, wie sich das Ding entwickelt. Mhm. Es ist allerdings klar, dass dann die dominierende Lebensform auf dem Planeten sein wird. Und die anderen beiden
Varianten. Die dominierende Bewusstseinsform, muss man glaube ich sagen, weil Leben, weiß ich nicht, ob man da.
Ist halt Silikonleben, Silizium.
Silikonleben gibt es aber mittlerweile auch schon. Du hast ja mal die Kardashians angeguckt.
Oh Gott. Und die andere Variante, die ich aktuell wahrscheinlicher finde mit den aktuellen Ansätzen, und da bin ich einer der wenigen, weil irgendwie glauben die meisten, dass Bewusstsein irgendwann kommt. Ich glaube, es könnte passieren, dass wenn wir jetzt einfach Language Models größer und größer machen und die immer schlauer werden, dass wir Superintelligenz erreichen, ohne Bewusstsein und dass wir dann ein Werkzeug haben, was uns komplett überlegen ist, aber immer noch ein Werkzeug ist.
Aber immer noch uns gehorcht und sich nicht verselbstständigt, meinst du, ne?
Genau. Mhm. Weil Language Models, so wie sie sind, ich lasse jetzt mal Auto-GPT und sowas außen vor, aber Language Models an sich können sich nicht verselbstständigen. Mhm. Du kannst Systeme bauen aus Language Models, die sich verselbstständigen können. Die haben meiner Meinung nach aber auch noch keine Form von Bewusstsein. Ich möchte nicht ausschließen, dass das passiert. Ich glaube, es ist sogar recht wahrscheinlich, dass das passiert. Aber es ist auch möglich, dass es kein Bewusstsein entwickelt und ein Tool bleibt. Und dann gibt es zwei Szenarien. Das Gute und das Schlechte. Die schlechte Variante ist, in unserem kapitalistischen System, wie es jetzt ist, profitiert ein kleiner Teil der Bevölkerung davon. Und anders als das in früheren Phasen der Menschheitsgeschichte war, kann sich die Mehrheit nicht dagegen wehren, weil Streiks nichts mehr bringen, weil Maschinen die Arbeit machen und das Militär kann sich nicht wehren, weil Maschinen bewaffnet werden und nicht mehr Menschen.
Weil auch, du musst dann, dazu sagen, weil das Militär, also die Staatsgewalt nicht mehr von den eigentlich unterdrückten Bürgern, den armen Leuten ausgeführt wird, die sich dann umentscheiden können, sondern dass dann schon die Maschinen sind, die nicht einfach so sich aufbäumen, glaube ich.
Also das wäre der erste Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo eine ganz kleine Minderheit in der Lage ist, die Welt zu kontrollieren, gegen den Willen des Rests.
Mhm.
Das war so sonst nicht möglich.
Ja,
das wäre die sehr dystopische Variante. Aber es gibt natürlich auch die Variante, dass wir es schaffen, unser System so umzubauen, dass die breite Öffentlichkeit und hoffentlich auch alle Länder davon profitieren. Und dann ist es durchaus möglich, dass wir in einer Welt leben, wo diese noch nicht bewussten Superintelligenzen unsere Arbeit und unsere Probleme für uns lösen und wir mit sehr viel Mitteln, sehr viel Ressourcen und sehr viel Freizeit glücklich leben können.
Zu dem Thema müssen wir wahrscheinlich mal eine Folge machen, wo wir über das Buch A World Without Work sprechen. Von
ja, sehr gerne.
Daniel,
das fand ich sehr gut.
Da ist nämlich genau sowas beschrieben.
Ja, ich glaube, seine Timelines sind ein bisschen lang.
Ich finde, deine sind eher ein bisschen kurz, habe ich manchmal das Gefühl.
Hm.
Aber mal schauen, du.
In der Praxis hat sich herausgestellt, dass die kurzen Timelines meistens die richtigen sind.
Aber das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort jetzt hier. Wir haben zwei Zukunftsperspektiven, eine dystopische, die wahrscheinlichere und eine utopische.
Ja, wir machen eine Folge zu AGI.
Ja.
Ich wollte das Natural Speech in die Beschreibung verlinken. Mhm. Wir machen eine Folge zu Metaverse. Wahrscheinlich, weiß nicht, möchtest du die machen?
Kann ich machen, ja. Müssen wir dann schauen.
Sonst frage ich mal Nico. Mal gucken, wer von euch beiden mehr Lust auf Metaverse hat. Ja. Die nächste Folge wird wahrscheinlich dann über Space, also Weltraumreisen, Aliens, außerirdisches Leben und Mond- und Mars-Expeditionen gehen. Die mache ich mit Nico. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst, Florian.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, bald wieder.
Ach,
und, nee, das machen wir wann anders. Alles klar.
Gut,
okay. Bye-bye.